Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ein EU-Sondergipfel kam gestern Abend in Brüssel zusammen. Es ging natürlich um Donald Trump, seine neue Verteidigungspolitik. Manche hatten ja sogar schon befürchtet, er verlässt die NATO. Soweit kam es nicht. Klaus Remmer habe ich heute Morgen gefragt, was denn in Brüssel gestern entschieden wurde.
Also die Beratungen dauerten bis etwa 22:30 gestern Abend. Kurz davor wurde bereits die Abschlusserklärung veröffentlicht. Sie besteht aus zwei Teilen, wie ja auch gestern den Tag über zwei Fragen beraten wurde, wie sich künftig selbst verteidigen und wie die Ukraine. Und grundsätzlich gaben die Staats- und Regierungschefs grünes Licht für den Plan, den Ursula von der Leyen am Dienstag vorgestellt hat. Eine massive Erhöhung durch die gesamte Europäische Union hinweg für die Verteidigung. Dafür sollen Schuldenregeln gelockert werden. Aber das heißt auch, die Entscheidung über neue Investitionen bleibt in den einzelnen Hauptstädten. Ihr finanzieller Spielraum wird jetzt größer, ohne dass Sie Defizitverfahren in Brüssel fürchten müssen. Zinsgünstige Kredite werden durch die EU zusätzlich angeboten. Deutschland wird das nicht nutzen, sagte Olaf Scholz gestern Abend. Aber für Länder, die aufgrund ihrer Verschuldung schlechtere Bedingungen an den Kapitalmärkten vorfinden, als die EU insgesamt, für die ist das interessant. Was soll beschafft werden, ausdrücklich erwähnt werden? Flug- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme, Drohnen, Investitionen in militärische Mobilität und Cybersicherheit. Und die Kommission erwartet ein mögliches Volumen von 800 Milliarden Euro. Olaf Scholz warb hier in Brüssel dafür, diese neuen Regeln langfristig zu verändern. Das müsste ausgehandelt werden. Wo soll gekauft werden? Schnell werden jetzt Forderungen laut, das müsse vor allem in Europa geschehen. Aber dafür, so der Bundeskanzler, müsse sich etwas ändern.
Ich glaube, dass die Zeit, in der Politiker Waffen zusammenstellen und sagen, der produziert das, vorbei ist. Wir brauchen einen großen Fusionsprozess der europäischen Rüstungsindustrie und wir brauchen auch die Möglichkeit dieser Unternehmen aktiv und zwar selber und ohne gehindert durch europäische Wettbewerbsregeln zusammenzuarbeiten.
Also man hört, es geht nicht nur ums Geld.
Es herrschte ja weitgehende Einigkeit in Brüssel, aber doch nicht komplett. Einer hat sich wieder quergestellt, der ungarische Präsident Viktor Orban. Wie sehr kann er da Sand ins Getriebe streuen?
Also der Widerspruch Ungarns bezieht sich auf den zweiten Teil der Erklärung, weitere Hilfen für die Ukraine. Viktor Orban hatte schon im Vorfeld klargemacht, dass er da nicht mitgeht. Das Papier wurde dann eben von 26 Staaten angenommen. Davon geht die Welt nicht unter, so der Bundeskanzler. Und die Hilfe in Kiew läuft ja in der Tat größtenteils über die nationalen Regierungen. Wir wollen die Hilfe für Kiew verstärken, so heißt es in der Erklärung. Aber Olaf Scholz betonte auch.
Gleichzeitig besteht aber für alle auch große Klarheit. Wir wollen alles dafür tun, dass auch die USA weiterhin ein Partner bleibt für die Ukraine, zusammen mit uns und anderen internationalen Freunden. Und weiterhin die Ukraine unterstützt.
Also es gibt sicher einige, die an dieser Möglichkeit zweifeln.
Klaus Remmer aus Brüssel, 8.45 Uhr. Wir kommen zu unserer kurzen aktuellen Zusammenfassung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, der CDU-Politiker David McAllister, begrüßte heute Morgen die Gipfelbeschlüsse. Er sagte uns in den Informationen am Morgen, die Zeitenwende haben sich inzwischen zu einem Epochenbruch entwickelt.
Schauen Sie mal, was da in den letzten 2-3 Wochen passiert ist an tektonischen Verschiebungen in den transatlantischen Beziehungen, dass ganz offenkundig Europa nicht mehr die Rolle für Washington spielt, wie das viele Jahrzehnte der Fall war. Das erfordert eben auch, dass Europa jetzt pragmatisch, zielgerichtet und zugleich entschlossen reagiert. Und dazu tragen die Grundsatzbeschlüsse der Koalitionäre in Berlin bei. Aber andere Staaten in Europa folgen doch dem deutschen Beispiel. Es ist doch nicht nur ein deutsches Phänomen, dass wir sehr viel mehr für die Sicherheit und Verteidigung werden tun müssen und damit auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
Sören Pellmann, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken, kritisierte dagegen bei uns diese geplanten Milliardenausgaben für die Verteidigung, sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene.
Das, was wir jetzt in dem Haushalt eingestellt haben bisher, reicht aus, um das eigene Land zu verteidigen. Wenn man insbesondere sämtliche Auslandseinsätze, an denen die Bundeswehr beteiligt ist, beenden würde, die Soldatinnen und Soldaten zurückholen würde, sind wir gut aufgestellt, das eigene Land auch verteidigen zu können. Wir haben bisher den höchsten Wehretat seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, der nach wie vor aufgewachsen ist. Wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden auch dafür beschlossen. Und da bin ich der festen Überzeugung, das ist vollkommen ausreichend, um eine Verteidigungsfähigkeit dieses Landes herzustellen und auch sicherzustellen. Und das bestätigen auch Expertinnen und Experten. Das Verfahren, was jetzt angewendet wird, das kritisieren wir allerdings sehr deutlich.
Die Linke erwägt eine Klage, falls wie geplant der alte Bundestag über die Schuldenbremse und ein weiteres Sondervermögen entscheidet. Udo Di Fabio, Staatsrechtler an der Uni Bonn und Ex-Richter am Bundesverfassungsgericht, hält es allerdings für rechtmäßig, dass die Bundestagspräsidentin den alten Bundestag dafür noch einmal einberuft.
Wenn man davon ausgeht, dass die Bundestagspräsidentin in dieser kurzen Zeit zwischen Wahl und der notwendigen Neukonstituierung des frisch gewählten Bundestages hier ein Wahlrecht hat, dann hat sie damit auch ein politisches Ermessen in ihre Hand bekommen. Und ja, gerade in einer Notlage, und wir sind hier in einer Krisenlage, die exzeptionell ist, dann wächst ihr dieses Ermessen zu. Und ich könnte nicht erkennen, dass man mit solchen politischen Erwägungen bereits im Missbrauch ist, sondern das ist eigentlich genau das, was zur Opportunität gehört.
Morgen ist Internationaler Frauentag und einem UNICEF-Bericht zufolge sind weltweit Millionen Mädchen weiterhin benachteiligt. Giselle Ukar.
Schätzungsweise 50 Millionen der heute lebenden Mädchen seien bereits einer Form von sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen. Dazu zählen körperlicher Missbrauch und verbale Angriffe. Auch die Verheiratung von Mädchen und minderjährigen Frauen bleibt dem Bericht zufolge ein drängendes Problem, trotz kleiner Fortschritte. Verbessert habe sich die Lage vor allem in Südasien. Bei der Bildung ziehen die Fachleute ein gemischtes Fazit. Zwar gingen weltweit inzwischen etwa genauso viele Mädchen wie Jungs zur Schule, trotzdem wurde im Jahr 2023 immer noch 122 Millionen Mädchen der Schulbesuch verwehrt.
US-Präsident Trump hat die Zölle gegen Kanada und Mexiko erneut ausgesetzt. Samuel Jakisch.
Bis zum 2. April sollen US-Importeure nun doch keine Zusatzabgaben für Einfuhren aus Mexiko und Kanada bezahlen. Jedenfalls nicht für solche Waren, die bereits unter das bestehende Freihandelsabkommen USMCA fallen. Nach Angaben des Weißen Hauses zählten dazu etwa 50% aller Einfuhren aus Mexiko und etwas mehr als ein Drittel der gegenwärtigen Importe aus Kanada. Seine erneute Wende begründete US-Präsident Donald Trump mit Fortschritten in den direkten Verhandlungen mit beiden Nachbarstaaten. Er nannte jedoch keine Details aus seinen Telefonaten mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau.